Ja, damit jetzt zum Inhaltlichen. Wir hatten uns in der vergangenen Woche mit der Rechtstheorie des Philosophen Jürgen Habermas beschäftigt. In unserem Restprogramm hier, nachdem wir hier den Institutionalismus in der vorletzten Woche hatten, eben in der letzten Woche Habermas. Und Sie haben gemerkt, das war keine leicht überschaubare Sache. Da Habermas seine Überlegungen zum Recht in einer relativ späten Phase seines Schaffens unternimmt und an ein bereits bestehendes Theoriegebäude gleichsam anbaut. Wir mussten daher, um seinen Ansatz in den Blick zu nehmen, ein wenig ausholen und uns sowohl Habermas' Sicht auf die Spannung zwischen Lebenswelt und Systemen, also seine gesellschaftstheoretische Grunddiagnose, als auch seine Diskursethik näher ansehen. Ganz anders als der Institutionalismus, der ja erkennbar aus der Rechtswissenschaft kam, hält sich die Habermasche Diskurstheorie des Rechts einerseits an eine praxisorientierte sozialwissenschaftliche und sprachwissenschaftliche Perspektive, also nicht auf die juristische Seite dieser beiden großen Theorierichtungen, die wir so fürs 20. Jahrhundert als Folie genommen hatten. Also er gehört eher auf die sozialwissenschaftliche Seite plus Sprachwissenschaft. Und Habermas hält sich andererseits in der Nähe der Philosophie, und zwar namentlich der Transzendentalphilosophie Kants. Empirisches Handeln, und zwar kommunikatives Handeln, also das Handeln in einer spezifisch kommunikativen Einstellung, einer ohne verengende Zwänge den anderen zugewandten Sprechersituation, das ist für Habermas das eine Zentrale. Und dazu kommt die These der Vernunft. Und zwar einer unbedingten Vernunftforderung, die zwar nicht einfach so diffus aus der Praxis kommt und in der Praxis verbleibt, sondern durchaus idealen Charakter hat. Es hat etwas von einer Setzung. Insofern teilt Habermas die kantische Entscheidung, das Faktum der Vernunft zu bejahen. Bei Habermas ist es aber so, dass diese Vernunftforderung durchaus in der Praxis gleichsam verankert ist. Also nicht irgendwo oben drüber schwebt, sondern in der Praxis gleichsam steckt. Zusammen mit Apel, seinem Frankfurter Kollegen, hat Habermas diesen Gedanken einer im unverfälschten alltäglichen Sprachhandeln, und zwar genauer in den Formen dieses Handelns verankerten praktischen Vernunft, weiter ausgearbeitet. Immer dann, wenn wir sprechen, teilen wir nicht nur anderen gewisse Inhalte mit, das was manifest ist, sondern unausgesprochen tun wir zugleich immer auch noch viel mehr. Wir erwarten beispielsweise, dass uns zugehört wird. Wir gehen davon aus, dass die anderen anerkennen, dass wir wirklich ernsthaft, authentisch und mit dem Anspruch auf Wahrheit etwas sagen wollen. Wir sind bereit, eventuelle Einwände zu überdenken, etc. Kurz, Sprecher erheben, das ist der Ausgangspunkt von Apel und Habermas, Sprecher erheben, indem sie sich nur überhaupt äußern, gleichsam automatisch und jenseits dessen, was sie dann inhaltlich im Einzelnen sagen, Geltungsansprüche. Und diese Geltungsansprüche, wie auch die Erfüllung dieser Geltungsansprüche, das Geltenlassen, das Wechselseitige, gehört gleichsam zu den Grundlagen des Kommunizierens, der Form nach. Wir können es gar nicht vermeiden, in dieser Form uns einzustellen, wenn wir tatsächlich in einem ernsthaften Sinne uns in Kommunikation engagieren wollen und auch von den anderen als Kommunizierende wahrgenommen und behandelt werden wollen. Sprachhandelnde lassen sich also auf normative Verpflichtungen ein. Die Sprache ist nicht nur ein Inhaltsmedium, sie ist ihrer Form nach vernunfthaltig oder auch ihrer Form nach moralisch vernünftig, denn es sind ja Anerkennungssachverhalte, die im Sprachgeschehen sozusagen eingebaut stattfinden müssen und gefordert sind. Sprache ist in diesem Sinne praktisch vernünftig. Also so könnte man das durchaus mit Kant ausdrücken. Diskursethik nennen Apel und Habermas ihren Versuch, diesen Grundgedanken einer formalen Verbindung des Kommunizierens mit einer Art stillschweigend mitlaufender praktischer Vernunft theoretisch nun möglichst genau zu fassen. Wie sieht die unausgesprochene Anerkennungsmoral, die in die Sprechsituation eingebaut ist, aus? Das ist gleichsam Ihre Arbeitsfrage. Und die Antwort auf diese Frage ist ein prototypisches Modell, das Modell des rationalen Diskurses. Der Diskurs ist, nach Habermas und Apel, eine idealtypische, freie und von Zwängen entlastete Kommunikationssituation, die den Spielregeln der in den Ansprüchen der Beteiligten auf rationale Geltung ihrer Argumente vorkommenden Formen, wechselseitige Anerkennung, Lernen, Einsicht zumindest in die sprachmoralisch gleiche Anerkennungswürdigkeit der beteiligten Perspektiven und die damit die Herausbildung eines vernünftigen Konsenses sichert. Es wird also in diesem Diskursmodell quasi prototypisch erfasst, was für Merkmale dieses kommunikative Handeln idealtypisch tatsächlich enthält, aber auch enthalten sollte, damit es in einem Maximalmaß diese sozusagen ethische Grundierung von Sprache tatsächlich zum Tragen bringt. Wenn das so ist, idealtypisch gesprochen, wenn man einen solchen rationalen Diskurs sozusagen formgerecht führt, dann ist in einem Höchstmaß die Erzielung eines vernünftigen Konsenses der Beteiligten im Kommunizieren gesichert. Habermas und Apel haben das Diskursmodell in Gestalt von Prinzipien auch formallogisch gefasst. Ich hatte das beim letzten Mal zitiert. Es gibt da beispielsweise einen Universalisierungsgrundsatz U und ein Diskursprinzip D. Ich zitiere das jetzt nicht nochmal. Wir müssen uns die Einzelheiten dieser Formulierung nicht vor Augen führen. Wichtig ist, die Art dieses Ansatzes in den Blick zu nehmen und dann zu sehen, wo wir von dieser Diskursethik ausgehend nun Habermas Rechtstheorie ansiedeln können. Eben dort nämlich, wofür die Diskurstheorie schon in ethischer Hinsicht die Vernunft als Form ihre eigentliche Macht und Relevanz für die Kommunikationssituation erweist. Die Diskursethik redet hier auch jetzt nicht über die mögliche Vernünftigkeit von Inhalten, die die Beteiligten da kommunizieren, die mag es auch geben. Entscheidend ist aus der diskursethischen Perspektive sozusagen die vernunftinhärenten praktischen Gesichtspunkte oder praxisinhärenten Vernunftgesichtspunkte, die während des Kommunizierens zum Tragen kommen. Und dieses Formmerkmal ist auch der Punkt, an dem die Rechtstheorie Habermas dann ansetzt. Habermas setzt nämlich mit seinen Überlegungen zum Recht ein, könnte man sagen, bei der Regel. Bei der Regel, die bestimmte prozedurale Merkmale der Kommunikation sichert und dafür sorgt, dass das Format der Wechselseitigkeit des anspruchsvollen Argumentierens tatsächlich zum Zuge kommt. Verfahrensrationalität nennt Habermas dieses vermittelnde und zugleich rationale Element, das in den Regeln steckt, die sozusagen auf das prozedurale Wie des Kommunizierens abheben. Eben eine solche Verfahrensrationalität, eine Regel, die das Wie organisiert, ist auch dasjenige, was aus Habermas Sicht im Rechtsstaat das Recht auszeichnet. Das Recht ist ein Medium, das Verfahren sichert und dadurch die Vernunft der Lebenswelt hineinübersetzt in die Vernunft jener tendenziell von der Lebenswelt entkoppelten Systeme. Wie umgekehrt auch diese Systeme, Wirtschaft und Verwaltung, durch rechtliche Formen auf der Ebene des Wies ihres Agierens mit der Lebenswelt in Verbindung stehen können. In seinem Buch Faktizität und Geltung geht Habermas zur näheren Verortung des Mediums Recht vom Modell des praktischen Diskurses aus. Das heißt, er verwendet dieses für die ethischen Belange konstruierte Modell, unterscheidet dann aber die Verfahrensrationalität des Rechts deutlich von der Form des praktischen Diskurses, der für moralisch-ethische Fragen zuständig sein kann. Der Unterschied ist, das Moralprinzip, das für moralisch-ethische Fragen in Anschlag gebracht wird im Diskurs, wird durch das sogenannte Demokratieprinzip ersetzt. Das Moralprinzip war das Erfordernis der allgemeinen Akzeptanz von Normen durch alle Diskursbeteiligten gewesen. Das Demokratieprinzip basiert hingegen nicht auf dieser quasi kantischen Verallgemeinerungsprobe, alle Beteiligten müssen zustimmen können, sondern statt konkreter Diskurse aller Betroffenen kommt es für das Demokratieprinzip darauf an, dass es auf juristisch-politischer Ebene Verfahren gibt, die dem Diskursmodell Genüge tun. Rechtsverfahren also, die der Form nach diesen Diskursbezug enthalten, indem sie etwa als feste Verfahren sorgen für so etwas wie überparteiliche Beurteilung von Fällen etc., wechselseitiges Gehör, staatsbürgerliche Partizipation und rational begründetes Entscheiden. Der Horizont von Moraldiskussionen war also für Habermas die Menschheit gewesen. Denn das ist ja der Gedanke, der hinter der Maxime steht, in moralisch-ethischen Diskursen wird aktuell und unmittelbar jeder Betroffene beteiligt. Der Horizont von rechtlicher Vernunft hingegen ist der idealtypisch immer schon geführte und bereits zu einer festen Formvorgabe geronnene Diskurs. Ein Diskurs, der die konkrete Vereinbarkeit der Freiheiten aller miteinander bereits enthält. Der Rechtsstaat, die Demokratie. Wir merken hier ganz deutlich, wie sich Habermas im Grunde mit dieser Unterscheidung von Moral und Recht und auch mit diesem Umbau seines Diskursprinzips oder seines Diskursmodells sehr eng an Kant hält. Bei Kant war es ja auch so gewesen, dass es zwar den kategorischen Imperativ und diese Moral, also diese Maximenprüfung für die Angelegenheiten der Moral gibt, aber dass wir, was das Recht angeht, bereits davon ausgehen müssen, dass sozusagen die Vernunft ins Gesetz eingebaut ist. Allerdings verschiebt sich mit der Habermas'schen Perspektive durch die Betonung der Kommunikationsbedingungen von Vernunft die Theorie der Rechtsform nicht einfach in dieselbe Richtung wie bei Kant, also einfach Richtung einer Theorie oder vielleicht auch Metaphysik des Staates, sondern bei Habermas ist es dezidiert die Demokratie, die an dieser Position steht. Bei Habermas muss der Staat ein demokratischer Rechtsstaat sein. Es kann nicht irgendein Staat sein, sondern er muss eben diesen kommunikativen oder kommunikationsorientierten Kriterien genügen, um das Demokratieprinzip, wie Habermas das genannt hat, zu erfüllen. Das heißt, im Falle von undemokratischem Recht würde die formale Nähe der Form Recht zum Diskursmodell verloren gehen. Politisch ist das ein sympathischer Gedanke. Freilich bleibt uns, wenn wir eine Theorie der Rechtsform suchen, gerade durch diese normative Zusatzannahme von demokratischen Verhältnissen, mit diesem Habermaschen Ansatz im Ganzen ein Problem zurück. Die Form Recht und auch die zur Vernunft führende Kraft, die dieses Recht in den Prozeduren, also als Prozeduralisierungsmedium entfalten soll, findet eigentlich nur durch die Hypothese einer kommunikativen Vernunft und durch die politisch-demokratischen Bedingungen, die da mit gekoppelt werden können, eben durch diese Rechtsstaatlichkeit demokratischer Art, ihre Bestimmung. Die Rechtsform als Rechtsform ist als solche nicht wirklich definiert. Nur die politische Institutionalisierung, das Faktum, dass demokratische Verfahren institutionalisiert sind, unterscheidet die Rechtsform von informellen, nicht institutionalisierten oder undemokratisch institutionalisierten Regeln auf der einen Seite oder auf der anderen Seite auch von der reinen Moral. Und nur der behauptete Bezug auf die Form des Diskurses gibt dem Verfahrensrecht, also diesen Prozeduren, seinen ausgezeichneten, diesen vernunfthaltigen Charakter. Treten wir einen Schritt zurück, so müssen wir sagen, dass Habermas das demokratische Recht zwar beschreiben und an der Messlatte des Diskursmodells auch messen kann und insofern als vernünftig charakterisieren. Doch haben wir letztlich eher eine normative Theorie des demokratischen Rechtsstaates vor uns als eine Theorie des Rechts als Recht. Wir hatten bei Kant ein etwas ähnliches Problem gehabt. Durch diese Zusammendefinition von sozusagen logischer Form und Gesetz als Gesetz fiel die Vernunft in gewisser Weise mit dem Recht zusammen. Und insofern war es dann schwierig, unter den verschiedenen Vernunftformen sozusagen die Form Recht nochmal, jedenfalls mit theoretischen Mitteln, eigens zu unterscheiden. Ist die Voraussetzung demokratischer Formen und Verfahren nicht gegeben, läuft die Diskurstheorie zumindest als Theorie der Rechtsform leer. Diese Diagnose muss nicht, das hatte ich beim letzten Mal auch schon gesagt, nicht ein Einwand gegen den Habermasschen Ansatz sein. Wir stellen nur eben fest, Habermas' Theorie oder Philosophie ist eben doch eher eine Demokratietheorie als eine Theorie der Form Recht. Und in gewisser Weise würde er uns das wahrscheinlich auch zugestehen, diesen Kommentar, denn Sie erinnern sich, Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats. Das war auch der Untertitel dieses Buches, Faktizität und Geltung gewesen. Das heißt, Habermas ist sich sehr wohl im Klaren, dass er eigentlich eine Art holistische Theorie politischen Typs anbietet und nicht eine Theorie, die dazu gedacht ist, die Rechtsform als Form mit rein, sozusagen, also nicht mit rein, sondern für den Anspruch einer Rechtsphilosophie, die sich auf das Recht alleine konzentriert, herauszupräparieren. Machen wir heute nun einen Schwenk und kommen wir zu einem weiteren Autor, hier in unserer Spalte der dritte, der sich wie Habermas im Wege einer anspruchsvollen Theorie allerdings noch stärker und wenn man so will auch professioneller auf eine Neubestimmung des modernen, voll positivierten Rechts konzentriert hat. Niklas Luhmann, sowohl Jurist als auch Soziologe, hat schon Mitte der 1960er Jahre das Thema Recht auf sehr eigenständige Weise in Angriff genommen. Zunächst 1965 mit einem Buch über Grundrechte als Institution sowie mit verwaltungswissenschaftlichen Arbeiten verschiedener Art. Und dann erstmals wirklich durchschlagend auch für die Diskussion 1972 mit einer grundlegenden und methodisch gemessen an dem damals vorhandenen rechtstheoretischen wie auch soziologischen Diskussionsstand in vielem radikal neuen Buch mit der einfachen Überschrift Rechtssoziologie. Man kann das Recht nicht einfach als eine Form sozialen Handelns unter anderen Handlungsformen beschreiben. Es gilt, das normative Wesen des Rechts ernst zu nehmen. Diese Forderung richtet Luhmann, obwohl er Soziologe ist und auch diese Bücher dann schon als Inhaber eines Lehrstuhls für Soziologie geschrieben hat, diese Forderung, das normative des Rechts ernst nehmen, richtet Luhmann gegen alle bisherige Rechtssoziologie. Und diese Forderung ist natürlich auch ein grundlegender Einwand gegen Max Weber beispielsweise, den wir uns hier ja auch angesehen hatten. Für Luhmann ist Gegenstand der Rechtssoziologie und muss Gegenstand der Rechtssoziologie sein, das Recht, wie Juristen es verstehen. Also gerade nicht allein das empirische Verhalten, das dem Juridischen den realen Schein der Rechtsgeltung verleiht und auch nicht so etwas wie der Glaube an eine legale Legitimität oder dergleichen. Also etwas, was der Soziologe ganz distanziert von außen als Handlungstyp analysiert. Allerdings, und damit grenzt sich Luhmann auf der anderen Seite auch von der juristischen Rechtstheorie ab, sei, so Luhmann, für ein Verständnis des Rechts sehr wohl eine Außenperspektive erforderlich. Eine Rechtstheorie könne also auch nicht aus dem Inneren der Rechtswissenschaft kommen. Rechtstheorie von Juristen für Juristen sei eine Rechtstheorie von Mythologen für Mythologen, schreibt Luhmann 1988 in einem Aufsatz über Positivität als Selbstbestimmtheit des Rechts. Rechtstheorie spiegele, sofern sie rechtswissenschaftlich gepolt ist und aus der Mitte der Rechtswissenschaft kommt, einfach in immer neuen Wendungen die normenorientierte Sichtweise der Juristen wider. Sie sei nicht mehr als Selbstreflexion und Selbstbeschreibung des Rechtssystems. Sie erinnern sich, ich hatte beim letzten Mal auch ein solches Zitat bezogen auf Krawitz, Weinberger und die Institutionalisten von Luhmann gebracht, das genau denselben Tenor hatte. Also das ist immanent, das ist nicht mehr als eine Selbstreflexion des Rechtssystems mit eigenen Mitteln. Luhmanns Ansatz fügt sich damit also weder der Sicht der empirischen Soziologen noch der rechtswissenschaftlichen Perspektive. Er verweigert die Arbeitsteilung, die das 20. Jahrhundert ja in gewisser Weise beherrscht, zwischen diesen beiden Fächern. Stattdessen setzt die Theorie so an, dass sie beansprucht, für sich selbst dazustehen. Und sie hat in der Tat im Laufe von über 30 Jahren mit einer Fülle von Publikationen zum Recht einen alle Disziplinengrenzen weit hinter sich lassenden, vollständig selbstständigen Charakter angenommen. Und ich würde jetzt aus philosophischer Perspektive sagen, einen entschieden philosophischen Charakter. Das wiederum würde Luhmann wahrscheinlich heftig bestreiten. Aber die Soziologen wiederum sagen, Luhmann ist kein, also die empirischen Soziologen sagen, Luhmann, das ist keine Soziologie. Also er hat sich erfolgreich zwischen die Stühle gesetzt mit seinem Ansatz, hat sich zwischen diesen Stühlen aber erfolgreich behauptet. Also man könnte sagen, da steht jetzt so ein weiterer Stuhl herum und die drei Disziplinen, also die Philosophie, da stehe ich etwas alleine. Die meisten Philosophen wollen auch mit Luhmann nichts zu tun haben, aber also die Philosophie ist teilweise bereit, diesen Stuhl in ihre eigene Nähe zu rücken. Ansonsten sind Soziologie und Juristen sich nicht einig, ob und wie viel sie mit der Systemtheorie zu tun haben wollen. Ist bis heute ein offenes Problem. Wie bei Habermas steht auch bei Luhmann eine riesige, viele andere Felder mit umfassende gesamte Theorie, Großtheorie, sagen wir mal, im Hintergrund seiner Überlegungen zum Recht. Wir haben es also wieder mit einer Fülle von eigenen Begriffen und auch Theoriebestandteilen zu tun, die anderweitig ausgearbeitet sind und auch für andere Gegenstände sich eignen. Ich stelle das jetzt also wieder nur abkürzend vor und versuche mich auf das zu konzentrieren, was für den Gegenstand Recht von Belang ist. Immerhin könnte man sagen, dass Luhmann seine eigene Großtheorie, die inzwischen alle möglichen gesellschaftlichen Felder umfasst und auch sowas wie eine allgemeine Systemtheorie mit umfasst, dass Luhmann diese Großtheorie, die Theorie sozialer Systeme, durchaus in einem hohen Maße am Beispiel des Rechts gewonnen hat. Das wird gerne auch mal anders dargestellt, man spricht von der Biologie und was auch immer als Einfluss, spielt sicher alles eine Rolle für die Begriffsbildung, aber das System, das Luhmann wahrscheinlich am allerbesten untersucht hat und auch schon am längsten im Auge und im Blick hat, ist zweifellos das Rechtssystem. Das heißt, er hat an diesem System seinen Ansatz am detailliertesten vorgeführt und auch immer wieder modifiziert. Zwei oder drei Stichworte für die Frage, wie geht Luhmann ans Recht heran, sind dabei entscheidend. Stichworte, die auch für seinen Gesamtansatz zentral sind und insofern auch anderswo vorkommen. Zum einen eine Grundthese von der Moderne als allgemeiner Ausdifferenzierung beziehungsweise als Resultat eines gesellschaftlichen Ausdifferenzierungsprozesses und damit das Stichwort Evolution. Zum Zweiten das Stichwort System oder vielleicht besser Systembildung. Und damit hängt eng zusammen die Idee der Schließung eines sozialen Zusammenhanges zu einem kognitiv zwar offenen, operativ aber geschlossenen System. Kognitiv offen, operativ geschlossen. Beim Stichwort Geschlossenheit mag man ein wenig an Habermas Diagnose von der Entkopplung von Systemen und Lebenswelt denken. Und das hat in der Tat vielleicht auch durchaus gewisse Affinitäten, auch wenn die beiden sich phasenweise sehr gestritten haben, beziehungsweise auch öffentlich gegeneinander ausgespielt wurden. Habermas redet ja auch von Systemen, ohne dass er das nun so wahnsinnig ausfeilt, was ein System ist oder kennzeichnet. Luhmann bietet auch eine Theorie der Schließung oder der geschlossenen Systeme an, allerdings eine sehr viel strengere, und er konstruiert zur Analyse dieser Schließung ein sich in festgelegten Begriffen bewegendes Modell. Nicht die Lebenswelt oder das Alltagshandeln sind dabei die Grundbegriffe für den Hintergrund dessen, was er System nennt, sondern ganz allgemein Kommunikationen. Kommunikationen sind nach Luhmann die Grundbestandteile des Sozialen. Diese Kommunikationen nun sind nie völlig frei oder beliebig möglich. Sie unterliegen gewissen Ordnungen. Und solche Ordnungen sind wiederum dynamisch. Sie haben sich im Laufe der europäischen Geschichte gewandelt, die Ordnungen des Kommunizierens. Und im Zuge der beginnenden Moderne, nämlich mit dem 18. Jahrhundert, geschieht hier, was die Form dieser Kommunikationsordnung angeht, etwas Dramatisches, so etwas wie ein grundlegender Gestaltwandel. In Luhmanns Begrifflichkeit, die vormals stratifikatorisch, also in festen Schichten angeordnete Gesellschaft, vormals heißt zum Beispiel Mittelalter, was man so als Feudalzeit bezeichnet etc., diese vormals stratifikatorisch angeordnete Gesellschaft enthierarchisiert sich. Es bilden sich statt dieser festen Schichten nebeneinander liegende soziale Teilordnungen. Die Gesellschaft differenziert sich aus. Das heißt genau, dass das soll genau diesen Prozess bezeichnen. Nebeneinander liegende Teilordnungen statt dieser festen Schichtung von oben nach unten oder von unten nach oben. Und Evolution ist das Stichwort, das diesen Ausdifferenzierungsprozess in seiner Logik fassen soll. Gemeint ist damit nicht biologische Evolution, irgend so etwas wie bei Darwin, sondern ein Prozess der sozialen Evolution, der aber eben dieses Merkmal hat, dass er weder durch Absichten noch durch irgendeine Logik gesteuert wird, sondern dass es sich um einen eigendynamisch ablaufenden, überaus komplexen sozialstrukturellen Wandel handelt. Dieser Wandel der Sozialstrukturen führt eben zu besagter Ausdifferenzierung, auch das ein Prozessbegriff, also dazu, dass sich in der Moderne solche Teilsysteme des sozialen Ganzen, soziale Subsysteme, also Untersysteme, nebeneinander ordnen und nur mehr dynamisch gegeneinander abgrenzen, also auch nicht fest so wie Schachteln nebeneinander liegen, sondern in einer wechselseitigen, dynamischen und fortschreitenden Ausdifferenzierung zueinander zu ihrer jeweiligen eigenen Kontur finden. Sie grenzen sich gegeneinander ab. Das heißt, dass die Systeme je für sich mehr und mehr systemeigene Kommunikationsformen kultivieren und damit je für sich selbst zunehmend so kommunizieren, dass die anderen Systeme mit diesen spezifisch gewordenen Formen nichts mehr anzufangen wissen. Also man könnte auch von so etwas wie Spezialisierung sprechen, was diese Systeme betreiben. Damit schließt Luhmann durchaus an Dürkheim an, also wer in der Soziologiegeschichte sich ein bisschen auskennt, der eben auch Arbeitsteiligkeiten, funktionale Arbeitsteilung nicht nur zwischen Individuen, sondern eben auch zwischen Gesellschaftsbereichen als ein Merkmal der Moderne herausgearbeitet hat, schon im 19. Jahrhundert. Man kann diesen Sachverhalt, die Systeme kommunizieren je für sich selbst so, dass die anderen Systeme mit diesen spezifisch gewordenen Kommunikationsformen nicht mehr anzufangen wissen. Man kann den auch positiv ausdrücken und dann sagen, was die sich ausdifferenzierenden Systeme auszeichnet, ist, sie arbeiten zunehmend autonom. Sie sind nicht mehr permanent aufs gesellschaftliche Ganze angewiesen, wenn sie für sich selbst operieren wollen. Vielleicht arbeiten sie sogar autark. Ab den 1980er Jahren verwendet Luhmann hierfür ein eigenes Wort. Er spricht von autopoietisch. Es gibt soziale Systeme, die sind so sehr auf sich selbst gestützt, dass man sagen kann, dass sie sozusagen mit sich selbst kurzgeschlossen existieren können und zurechtkommen. Sie regeln nicht nur sich selbst, sondern sie reproduzieren die Elemente, mit denen sie arbeiten, alle selbst. Das und nichts anderes heißt dieses etwas kunstvoll gebildete Wort autopoietisch. Solche Systeme stabilisieren sogar im Irritationsfall noch immer mit eigenen Mitteln ihren eigenen Erhalt. Luhmann gibt Beispiele für solche Systembildungen, also für eine solche Herausbildung oder für Herausbildungsgeschichten von speziellen Operationsformen, mit denen dann nur noch ein ganz bestimmter Zusammenhang zurechtkommt. Das heißt für eine solche, und das war ja das dritte Stichwort gewesen, Schließung moderner gesellschaftlicher Teilsysteme. Ein Beispiel ist etwa die Wirtschaft. Auch da kann Luhmann eine lange Theorietradition anknüpfen, angefangen bei Marx beispielsweise. Die Wirtschaft entwickelt mit Beginn der Moderne einen zunehmend nicht mehr auf alle Formen des Tauschs von Werten oder Leistungen oder von irgendetwas, was interessant sein könnte, sondern einen allein auf Geldzahlung eingerichteten internen Verkehr. Die Wirtschaft standardisiert sich selbst gewissermaßen, indem sie das Medium Geld als zentrales Medium einsetzt. Sie orientiert sich an einer Operationslogik, die im Prinzip auf dem einfachen Rechenschema der bezifferbaren Geldzahlung oder aber dem Ausbleiben einer solchen bezifferbaren Geldzahlung basiert. Nicht mehr unbezifferte, im Wert irgendwie schwankende Gaben, die individuelle Gewichtungen erhalten, sondern das eine Äquivalent der Kapitalzahlung bildet zunehmend den Code des Wirtschaftssystems. Und eben im Zuge dieses Prozesses, sich umzustellen auf diese eine Form, eben darin hätte sich das Wirtschaftssystem dann zunehmend geschlossen im Zuge der Moderne. Wer heute versucht, beispielsweise durch das Singen eines Liedverses oder auf eine andere, irgendwie zivil, stegreifweise, zum Beispiel auf eine Mahnung zu antworten, wird mit großer Wahrscheinlichkeit erleben, dass dieser Kommunikationsversuch schlicht als Nichtzahlung gewertet wird und als nichts anderes. Und eben das ist der Punkt, den Luhmann meint. Das System standardisiert sich, erleichtert sich seine Arbeit und kann mit Schemata arbeiten, die sozusagen intern vollständig ausbestimmt sind, wenn alles, was nicht passt, sozusagen einfach in einem Ja-Nein-Schema zugeordnet werden kann. Hier beispielsweise das Liedsingen oder wie auch immer, ist dann eben eine Nichtzahlung. Wirtschaftlich relevant ist nur, was an die Systemformzahlung irgendwie anschlussfähig ist. Für alles andere hat das Kommunikationssystem Wirtschaft, sofern es ein geschlossenes System ist, gleichsam keinen Sinn mehr oder kein Ohr. Ich vermute nun, es leuchtet Ihnen durchaus ein, dass man auch für die Herausbildung des modernen Rechts mit Luhmann für die Evolution des Rechts eine solche Schließung beobachten kann. Also ein solches sich herauslösen von zunehmend auf sich selbst und nur auf sich selbst verweisenden Kommunikationsformen, die mit dieser Verselbstständigung zu Operationsformen eines regelrechten Rechtssystems werden. Tatsächlich passen ja viele der von diversen Autoren beobachteten und hier in der Vorlesung ja auch an vielen Stellen, also in vielen Kontexten diskutierten Aspekte der Entstehung beispielsweise des Vernunftrechts oder auch jenes Prozesses der Positivierung des Rechts in ein solches Bild, der zunehmenden Schließung oder der zunehmenden Herstellung von Bezug von Recht immer auch wieder auf Recht. Ich erinnere an Punkte, die wir auch beobachtet hatten, etwa die Legitimierung von Staatsrecht durch die selbst auch wieder rechtsförmige Figur des Staats- oder Gesellschaftsvertrages. Oder die Trennung der allgemeinen moralischen Fragen von den rechtlichen und die immer engere Bindung der rechtlichen Fragen an das gesetzte Recht, die Ablösung vom Naturrecht, vom allgemeinen Wertekosmos Gottes etc. Oder die Professionalisierung des Umgangs mit den Rechtsnormen, also die Tatsache, dass auch die Rechtssetzung eine politische Arbeit und fast alle justizielle Arbeit mit Rechtsnormen zur Juristensache wird im Zuge der Modernisierung. Oder Sie erinnern sich, das rechtswissenschaftliche Konstrukt der Rechtsquelle, das von Seiten des Rechts verwendet wird, um alle innerjuristisch relevanten Materialien genau einzugrenzen und alles klar auszuschließen, was keine Rechtsquelle ist. Und dann nur noch zu thematisieren als Objekt von Rechtsnormen. Oder die zunehmende Bedeutung von Verfahrensrecht, also von Recht, das regelt, wie Recht gemacht und angewendet werden soll. Auch das war ja ein Merkmal gerade des 19. Jahrhunderts gewesen, diese Explosion des Verfahrensrechts und die Herausbildung einer komplexen Form von Rechtlichkeit wie auch Rechtsstaatlichkeit, die sehr stark auf dieses Metarecht auch ihrerseits wieder aufsetzt. Oder schließlich jener Diskurs einer Reinheit des Rechts in der Rechtswissenschaft, mit dem diese Rechtswissenschaft sich nach Kelsen ausdrücklich politisch und moralisch neutralisiert und der Maxime unterstellt, ganz sich auf die eigenen Gegenstände zurückzuziehen. Womit sich diese Rechtswissenschaft, also die explizite Seite des Rechts, tatsächlich natürlich auch im selben Atemzug von außen ganz und gar ungreifbar macht, also diesen abgekoppelten, immunen Charakter erhält. Luhmanns Entscheidung dafür, das Recht als System zu betrachten, und zwar, wie schon gesagt, als System aktuell laufender Kommunikationen, beinhaltet eine wichtige Veränderung der Perspektive auf das Recht, sofern er es ausdrücklich damit nicht als Institution betrachtet. Ich habe den ersten frühen Buchtitel genannt von 65, Grundrechte als Institution. Sie merken, dass Luhmann in der frühen Phase durchaus auch mit diesem Institutionenbegriff herumprobiert hat, auch mit den Institutionalisten in Diskussion stand. Er hat aber dann auch relativ früh den Institutionenbegriff ausdrücklich kritisiert, sich an diesem Institutionenbegriff abgearbeitet. Und zwar kann man sagen, also ich kenne jetzt keine Geschichte der Einführung in die Systemtheorie oder keine Einführung in die Systemtheorie, die das so rausarbeitet, aber man kann auch sagen, dass der Luhmannsche Systembegriff ein Stück weit aus der Kritik am Institutionenbegriff entstanden ist. Also vor allem, wenn man diese einschlägigen älteren Aufsätze liest. Was Luhmann am Institutionenbegriff kritisiert, ist philosophisch gesehen interessant, denn das betrifft ja unsere Kernfrage nach dem, was es ist, der Form Recht. Aus Luhmanns Sicht ist der Institutionenbegriff viel zu konkretistisch und auch zu statisch, um das, was Recht ausmacht und was Recht leistet, fassen zu können. Der Begriff der Institution liegt sozusagen auf der falschen Ebene. Er enthält nach Luhmann den Grundfehler alles bisherigen Rechtsdenkens. Er ist nämlich eine Kategorie des Fortbestandes und der Dauer. Institution, selbst wenn man von Institutionalisierung redet, appelliert an die Vorstellung von etwas Instituiertem, dass da etwas ist, ein Etwas, das eingerichtet wird. Der Begriff legt nahe, es gäbe so etwas wie eine Quasi-Substanz, ein rechtliches wie ein Etwas, das bleibt, das ist, das existiert. Nach Luhmann lässt sich Normatives jedoch nicht wie ein Quasi-Stoff fassen, sondern eine Rechtstheorie muss sich der Aufgabe stellen, radikal in Prozesskategorien zu denken. Das Recht muss als etwas gedacht werden, das sich vollständig von diesen Substanzanmutungen oder stofflichen Anmutungen von etwas, das in der Zeit eine Dauer hat, befreit und stattdessen als ein prozessuales Phänomen begriffen werden, und zwar im Sinne eines Phänomens mit zeitlicher Wirkung nach vorn. Normen sind, so Luhmann, eine Form des Erwartens. Also eine rein auf Haltung, auf ein Erleben, auf Erfahrung bezogene, na, Erfahrung eigentlich im Prinzip terminologisch nicht, aber jedenfalls auf eine aktualkategoriebezogene Sache und nichts Substanzielles, wenn er Normen als Erwartung definiert. Normen sind eine Art und Weise des Reagierens. Man könnte vielleicht auch sagen, des prospektiven Sich-Einstellens, eine Art und Weise der Bindung des Verhaltens von Individuen auf Zukunft oder in die Zukunft hinein. Normen sind eine Form des Gebundenseins, könnte man das vielleicht etwas weicher umschreiben, ist jetzt kein Luhmannscher Ausdruck, aber damit können wir sehr gut sehen, dass es sich nicht um eine Substanzkategorie handelt, sondern um etwas, was wir sozusagen in Praxis, und zwar in Praxis, sofern sie nach vorne sich orientiert, ablesen können. Eine Form des Gebundenseins, das gilt auch für das Recht. Daher hat Luhmann in einem Aufsatz von 1970, das ist ein Programmaufsatz zu diesem Institutionalisierungsproblem, die Ersetzung der Vorstellung der Institution durch einen konsequent als prozessdenkenden Zusammenhang gefordert. Also der Begriff Institution muss als Ganzer ersetzt werden, entrümpelt werden sozusagen, weil er diese substanziellen Anmutungen enthält und diese praxisorientierte, prospektive, kommunikationsbezogene Bindungsfrage im Grunde überdeckt oder verstellt oder verdunkelt. Die Probleme des Institutionendenkens sollen beseitigt werden, indem man den Begriff, Zitat, ins prozesshafte, dynamische, funktionelle übersetzt. Man kann dann offen lassen, schreibt Luhmann, was eine Institution ist und mit welchem Recht sie gilt und sich der Frage zuwenden, was sie leistet und wie sie ihre Funktion erfüllt. Diese Funktion erwarten, zu stabilisieren und damit Zukunft zu eröffnen. Aus der Quasi-Substanzkategorie wird also ein viel abstrakterer Begriff. Ist gar nicht so einfach, auch philosophisch, zu verstehen, auf was für eine Ebene Luhmann damit zielt, wenn er von Funktion redet, Funktion der Erwartungsstabilisierung etc. Wir können aber relativ klar sehen, was er nicht will, nämlich eben diese Anmutung, wir hätten da so eine etwasartige Angelegenheit, so das Normative, als wäre das ein Substrat unseres Handels. Normen bestehen nicht, sondern Normen werden gleichsam durch einen bestimmten Stil des Erwartens und Erlebens praktiziert. Normen sind eine Form des Festhaltens an einer schon fertigen, generellen Antwort, auch in einer erst noch kommenden neuen Situation. Normen werden entwickelt in dem Maße, als kontrafaktisch behauptenswerte Generalisierungen benötigt werden. Das war jetzt ein Zitat. Da hören Sie auch, wie sich das in Luhmanns Sprache anhört, etwas hakelig. Normen werden entwickelt in dem Maße, als kontrafaktisch behauptenswerte Generalisierungen benötigt werden. Also sofern nach vorne hin die Behauptung von Generalisierungen zukünftig sozusagen vor Ort benötigt wird, und zwar gegen die Fakten an unter Umständen, passiert etwas, was man als Normenbindung oder den Stil eines normativ orientierten Verhaltens bezeichnen kann. Jemand lässt sich nicht belehren. Jemand bleibt bei einer bestimmten sozusagen moralischen Setzung oder einer bestimmten moralischen Orientierung in seiner Erwartung. Zum Beispiel, das ist verboten, das bleibt verboten. Also wird der bestraft, der das macht. Nicht der Begriff der Institution, stellt Luhmann programmatisch fest, sondern der Begriff des sozialen Systems. Definiere damit mit diesem Perspektivwechsel den Gegenstandsbereich seiner eigenen Theorie. Damit haben wir jetzt indirekt auch eine Idee, auf welcher Ebene Luhmann sich diese merkwürdigen Dinge, die er soziale Systeme nennt, wohl vorstellt. Es handelt sich nicht um irgendwie dauernde Etwasse, sondern um prozessförmig sich erneuernde Einheiten. Aktualeinheiten, sagen wir mal. Etwas, was nicht empirisch sichtbar ist, sondern nur als in Bewegung befindlich ist, im Handeln, in den Kommunikationen angetroffen werden kann. Der frühe Luhmann spricht tatsächlich auch noch nicht einfach von sozialen Systemen oder Systemen, sondern er spricht noch von Aktionssystemen. Da merkt man ganz gut, wie das eigentlich sozusagen erstmal angefangen hat, dieses Reden von Systemen. Es ließe sich zu diesem Systembegriff jede Menge sagen. Es gibt auch furchtbar viel Literatur dazu. Fassen wir so ein paar Merkmale zusammen und nehmen wir ihn auch nicht allzu ernst, diesen Systembegriff, denn er soll ja was Bestimmtes leisten. Das ist vielleicht einfacher, als wenn man sich sozusagen eine Ontologie des Systems versucht zu denken. Kernmerkmale. Systeme bestehen aus Kommunikationen. Das hatten wir schon. Da alles aus Kommunikation besteht, bestehen auch Systeme aus Kommunikation. Sie sind kommunikativ offen, sofern alle möglichen Kommunikationen natürlich immer auch dort stattfinden, wo Systeme sind oder stattfinden. Die Systeme sind zugleich aber doch auch geschlossen. Auch das hatten wir schon. Sofern sie nämlich in einem ungewöhnlich hohen Maße selektiv operieren. Sofern sich aus der Fülle dessen, was kommuniziert wird, und es wird hier stets eine ungeheure Menge von Dingen kommuniziert, Systeme jeweils nur die auf eine bestimmte systemkonforme und also potenziell zum System gehörige Kommunikation konzentrieren. Sie suchen sich sozusagen Kommunikationen heraus, die ins System passen, beziehungsweise deuten alles, was an Kommunikation anfällt, im systemeigenen Schema. Das hatten wir eben beim Beispiel der Zahlung schon ganz gut, so in, also als ein kleines Beispiel. Nur diese potenziell zum System gehörige Kommunikation können die Systeme selber als relevant behandeln. Sie können nur an diese anschließen und sie betrachten alles andere als irrelevant. Wobei sie durchaus Anschlussmöglichkeiten bereithalten für das, was sie für irrelevant erklären. Zum Beispiel Nichtzahlung ist ja eine sehr pauschale Kategorie, ist einfach eine Negationskategorie. Da passt sozusagen alles drunter, was Nichtzahlung ist. Das heißt, die Systeme haben durchaus Techniken, sehr, sehr vieles zu beantworten, aber sie tun das eben mit solchen dann pauschalen Formen, die die Weiterverarbeitung intern dann ganz leicht machen. Nur sehr aufwendige, historisch gewachsene, lang evoluierte Systeme sind so stark, dass sie derart ignorant funktionieren können und nur mit eigenen Rückbezügen und Formen auskommen können, dass sie tatsächlich autopoietisch sind. Also keineswegs alle Systeme sind auch gleich autopoietische Systeme, sondern es ist sehr voraussetzungsreich, eine sehr lange Geschichte nötig, dass Systeme sich so stark ausbauen und so sozusagen differenziert anlegen, dass sie in der Tat ganz mit eigenen Rückbezügen auskommen. Luhmann nennt da für die Geschichte der Moderne einige Systeme, die er heute, 21. Jahrhundert, das hat er nicht mehr erlebt, als voll ausdifferenzierte autopoietische Systeme bezeichnen würde, also solche geschlossenen Systeme. Die Wirtschaft hatte ich schon genannt. Das Recht ist auch ein solches autopoietisches System. Und Luhmann nennt für moderne, weit ausdifferenzierte Gesellschaften wie unsere des Weiteren die Wissenschaft. Ebenfalls ein solches System, die Politik, die Kunst, die Erziehung, das System der Massenmedien bis zu einem gewissen Grade, das System der Krankenbehandlung und das System der Religion. Im Einzelnen kann man da unterschiedlichste Merkmale konstatieren. Luhmann hat über jedes mindestens ein Buch geschrieben, also wer sich interessiert, kann das nachlesen. Es gibt also quasi Bibliotheken zu diesen Systemen. Ontologisch gesehen ist entscheidend, dass der Soziologe, wenn er auf diese Weise soziale Systeme zu seinem Gegenstand macht, diesen besagten methodischen Sonderweg geht. Er redet nicht mehr über empirische Objekte, wie Soziologen das normalerweise tun. Er geht nicht mehr davon aus, dass Systeme in einem quasi substanziellen Sinne etwas Dauerhaftes sind, was da ist, sondern er stellt die Frage, wie diese Systeme funktionieren, wie sie ihre eigenen Strukturen eigentlich operativ herstellen und wie sie ihren Bestand auf Zukunft hin organisieren und sichern. Wieso sie unwahrscheinlicherweise genau so funktionieren, wie sie es offenbar tun. In einem ganz frühen Text von 1964 formuliert Luhmann diesen Perspektivenwechsel, der ja methodologisch interessant ist, nur noch auf diese sozusagen zukunftsfähigen Funktionsseiten zu gucken und überhaupt keine ja, so quasi substanziellen Fragen nach Dauer zu stellen, folgendermaßen. Nur auch nochmal so als Kostpröbchen der Terminologie. Zitat: Die funktionale Systemtheorie, so nannte er damals seine Theorie, ist von ontologischen Prämissen her nicht mehr zu verstehen. Für sie gilt Stabilität nicht mehr als das eigentliche Wesen eines Systems. Die Stabilität wird vielmehr als Problem aufgefasst, das angesichts einer wechselhaften, unabhängig vom System sich ändernden, rücksichtslosen Umwelt zu lösen ist. Also ein Problem, das das System lösen muss. Und deshalb die laufende Orientierung an anderen Möglichkeiten unentbehrlich macht. So ist Stabilität nicht mehr als unveränderliche Substanz zu begreifen, sondern nur noch als relative Invarianz der Systemstruktur und der Systemgrenzen gegenüber einer veränderlichen Umwelt. Zitat Ende. Hier haben Sie nochmal in anderen Worten dieses Mobilisierungsprogramm. Es wird sozusagen nur noch über Relationen gesprochen, über die Aufrechterhaltung dieser Differenzen, durch die sich das System von Umwelt, beispielsweise also von anderen Systemen, unterscheidet und insofern seinen eigenen Fortbestand prospektiv nach vorne hin organisiert. Die Vergangenheit bietet dafür wenig Erklärung und irgendetwas Fortbestehendes ist eigentlich eine Störhypothese. Man muss immer aktuell gucken, wie operieren die, wie sind die sozusagen in der Gegenwart in der Lage zu existieren. Später, zu einem späteren theorietechnischen Zeitpunkt, also das Zitat war von 64, wird Luhmann das Problem der Zeitdimension, in welcher sich Systeme aus einer Gegenwart heraus sowohl entwerfen als auch reflektieren, noch sehr viel differenzierter und raffinierter ausarbeiten als in dem Zitat eben. Und er wird dabei die Tatsache verdeutlichen, dass sich soziale Systeme in der Dimension Sinn abspielen. Damit wird noch einmal ganz deutlich gemacht, dass sie sich nicht als Dinge oder irgendwo im schlichten Raum empirischer Tatsachen antreffen lassen. Das ist übrigens das, was dann die Soziologen auch provoziert hat, dass Luhmann eben diese ganze empirische Dimension im Grunde auch für genauso nebensächlich erklärt wie den traditionellen ontologischen Standpunkt. Nochmal ein Beispiel. Weder in einem Gerichtsgebäude, müsste man vom Luhmannschen Standpunkt aus sagen, noch etwa in einem gedruckten Rechtstext erfasst oder beobachtet man das Systemrecht. Wohl aber in dem Moment, in dem ich beispielsweise auf mein Parkticket zeige und mich gegen den Strafzettel wehre, den ein Polizist meinem Auto gerade anheften will. Ganz praktisch habe ich in diesem Moment eine Vorschrift in meine Erwartungsbildung einbezogen, der Polizist auch, und die Fortgeltung einer, hier sogar einer sanktionsbewährten Norm wird von uns beiden antizipiert. Ich streite mich mit dem Polizisten dann als Rechtsbenutzer, der bestimmte Erwartungen sozusagen in die Situation hineinbringt und er wird vermutlich als Rechtsanwender mit mir streiten. Nicht in unseren Körpern oder in irgendwelchen bestehenden Regeln oder in irgendeiner Einrichtung, die immer schon da gewesen wäre, sondern in unseren aktuellen Kommunikationen findet in einem solchen Moment das Rechtssystem statt. Wie wir diese Unterscheidung dann sozusagen reetablieren in unserer Diskussion. Ähnliches könnte man dann für Situationen vor Gericht und so weiter sagen. Ein wichtiges Erkennungsmerkmal für die Geschlossenheit eines gesellschaftlichen Teilgebietes, also seine Schließung zu diesem echten, tatsächlich autopoietischen System, ist nach Luhmann, dass sich in der Ordnung der fraglichen Kommunikationen eine feste und, wie er das nennt, eine kodierte Kommunikationslogik breit macht. Systemen gelingt die Schließung unter anderem dadurch, dass sie sich an einer in einem binären Grundschema wurzelnden Eigensemantik orientieren. Sie bilden also ihre eigene Sprache. Das ist ein wichtiger Aspekt dieses Schließungsprozesses. Alles, was beispielsweise das Wissenschaftssystem bewegt, was für das Wissenschaftssystem interessant oder anschlussfähig ist, muss letztlich in die Differenz wahr-unwahr münden können. Denn Wahr, unwahr ist die sogenannte Leitdifferenz des Systems Wissenschaft. Das ist Luhmanns Terminus. Das ist natürlich eine starke These, dass jedes System solche binären Letztlogiken hat. Für das Recht ließe sich nach Luhmann sagen, es ist die Leitdifferenz Recht-Unrecht, durch die das Rechtssystem sich kodiert. Eine der zentralen Definitionen dieses modernen Rechtssystems würde nach Luhmann also ganz einfach lauten: Das Rechtssystem besteht aus allen sozialen Kommunikationen, die mit Bezugnahme auf das Recht formuliert werden. Und genauer ist es dann die Differenz Recht-Unrecht, die in dem letztlich mobilisiert werden muss, was hier Bezugnahme genannt wird. Luhmann bietet zahlreiche Definitionen, die in diese Richtung gehen. Beispielsweise: immer dann, wenn auf Recht bzw. Unrecht referiert wird, ordnet sich eine Kommunikation dem Rechtssystem zu. Oder: im Rechtssystem gehört nur eine Kommunikation, die eine Zuordnung der Werte Recht und Unrecht behauptet, dazu. Denn nur eine solche Kommunikation sucht und behauptet eine rekurrente Vernetzung im Rechtssystem. Wie oben schon angedeutet, wenn ich mit einer rechtlich vollständig irrelevanten Qualität oder Differenz daherkomme, etwa wenn ich problematisiere, ob irgendetwas schöner oder weniger schön ist, so wird das Rechtssystem sich nicht kümmern. Ist die Frage der Schönheit hingegen in irgendeinen rechtlichen Zusammenhang eingebettet, ist sie irgendwie rechtlich bedeutsam, etwa für die Frage bedeutsam, ob ich für die Zerstörung eines besonders schönen Gegenstandes zu Recht einen bestimmten Schadensersatz fordern darf, dann kann es sich hingegen sehr wohl um eine rechtsförmige Kommunikation handeln, wenn ich irgendwas mit schön und weniger schön ins Gespräch bringe. Denn nun ist zwar von Schönheit die Rede, aber in einem Rahmen, der letztlich eindeutig den Code des Rechts aktiviert, nämlich die Schönheit ist relevant für die Frage, ob ich jetzt mit Recht meine Schadensersatzforderung erheben kann. Es kommt also in dieser Weise nach Luhmann auf die Art der leitenden Differenz an, die im System die Erwartungen, die Ansprüche und die Entscheidungen lenkt und letztlich sozusagen die Art, wie geredet wird, grundiert. Und zwar in Form einer zweiseitigen Differenz, die letztlich wie ein Schematismus funktioniert. Recht, Unrecht, besonders schön im Wirtschaftssystem zu sehen. Zahlung, Nichtzahlung. Etwas Drittes gibt es jeweils nicht und würde die Zuordnung ausschließen. Fürs Rechtssystem gilt das auch. Etwas Drittes neben Recht und Unrecht kennt das System nicht. Und gerade darin besteht eine wesentliche Arbeit des Systems, alle möglichen dritten Dinge, die ankommen, auf eine der beiden Seiten zuzuordnen. Das erwarten wir ein Stück weit auch vom Recht. Wir kommen mit irgendeiner diffusen Lebens- oder Alltagslage an und wollen dann bitte wissen, wer hat jetzt Recht, wer hat jetzt Unrecht, wie geht die Sache aus? Das heißt, das ist auch eine der maßgeblichen Erfordernisse, die man ans System richtet, dass es diese binäre Zuschreibung vornimmt, letztlich, verbindlich auch. Gleichwohl, und das ist jetzt aus philosophischer Sicht ein gewisses Problem an dieser Theorie der Leitdifferenz und der Kodierung, ist es nicht so ganz einfach zu erkennen, wie denn diese Differenz nun in Anschlag gebracht wird. Denn nicht überall, wo die schlichten Wörter Recht oder Unrecht mal so auftauchen, ist nun unbedingt das Rechtssystem aktiv, sondern die Wörter müssen schon diese Funktion haben, dass sie den Rückbezug auf die Leitunterscheidung herstellen. Das heißt, wenn ich jetzt sprachliche Äußerungen untersuche, komme ich nicht so einfach sozusagen durch bloßes, fällt das Wort jetzt schon auf die Zuordnung der Kommunikation zum System. Ich muss in gewisser Weise den Sinn des sprachlichen Aktes untersuchen. Da steckt eine gewisse erkenntnistheoretische Unschärfe drin. Wichtig ist aber für die Frage, wer denn im Zweifel entscheidet, ob, wenn da jetzt jemand Recht oder Unrecht sagt, nun tatsächlich auf die Differenz Recht-Unrecht in diesem Sinne Bezug genommen wird, der für das Recht relevant ist. Ob das der Fall ist oder nicht, ob Kommunikationen auf die Leitdifferenz des Rechtssystems referieren oder nicht, entscheidet letztlich das Recht selbst. Schlicht die Reaktion von Seiten des Systems definiert, ob etwas zum System gehört oder nicht. Da kann man mit Systemen auch nicht drüber streiten. ob sie etwas verdauen oder nicht. Also das Beispiel vielleicht mit dem Lied und der Zahlung ist besonders schön. Wie wollen Sie mit dem System darüber streiten, ob das jetzt klappt oder nicht? Es wird nicht klappen, vermute ich jedenfalls. Und wenn es klappt, hat man Glück gehabt. Wenn es nicht klappt, wird man keine Appellationsinstanz haben. Man könnte also sagen, was nicht als Recht funktioniert, wird keines gewesen sein. Oder was nicht im Recht als Kommunikation, die im Rechtssystem relevant ist, funktioniert, wird auch irrelevant bleiben. Insofern, und das ist ein wichtiger Punkt, vielleicht noch im Blick auf Habermas, insofern ist Luhmanns Rechtssystem ganz anders als das Recht bei Habermas in keiner Weise vernünftig. Es ist auch nichts, an das sich irgendwie die Vorstellung von Ethik oder Moral oder dergleichen knüpfen ließe. Das Recht arbeitet so, wie es eben arbeitet. Also von außen betrachtet muss man sagen, kontingent, für uns unberechenbar oder faktisch zuverlässig, aber wir können keine Gründe dafür angeben, warum es so und nicht anders funktioniert und wir können es nicht unter einen Sollensdruck stellen. Das Recht ist also tatsächlich in dem Sinne operativ geschlossen, dass es nur intern reizbar ist und die Art, wie es innerhalb dieser seiner eigenen Handlungsmuster seine Grenzen bestimmt, muss man ihm selbst überlassen oder ist ihm faktisch selbst überlassen. Man könnte das sage ich jetzt nur dazu, das ist ein Thema, das Luhmann ziemlich ausklammert, man könnte sagen, an dem Punkt stellt sich die Machtfrage. Also nicht die Vernunft, sondern die Macht ist hier die letzte Instanz sozusagen, die da hinter den Regeln oder den Mustern des faktischen Agierens der Systeme steht. Recht, Unrecht, so einfach das klingt, so kompliziert ist die Logik, mit der sich die interne Sprache des Rechtssystems vor diesem Hintergrund dann ausdifferenzieren kann. Das ist auch sehr erstaunlich. Diese binäre Logik ist gerade eine Ermöglichungsbedingung für ausgesprochen komplexe interne Verhältnisse im System. Ich nenne das nur kurz. Nach Luhmann gehören zum System sowohl die Kommunikationen der Gerichte als auch diejenigen der Gesetzgebung und der Rechtswissenschaft, diejenigen der Juristenausbildung und diejenigen der Rechtstheorie, also der Reflexionstheorien des Rechtssystems, die auf einer Metaebene operieren und zum Beispiel das Verhältnis des Rechts zur Soziologie oder wie auch immer diskutieren. Nicht im Zentrum, aber in der Peripherie des Rechtssystems finden wir nach Luhmann auch die rechtlich kodierten Alltagssituationen, zum Beispiel des Wirtschaftshandelns. Immer dort, wo Rechtsgeltung problematisch wird und die Kommunikation beispielsweise durch die Beiziehung von Anwälten oder anderen die Kommunikation juristisch vereindeutigenden Formen sich in das System hineinbewegt. Das machen wir im Alltag relativ oft, zum Beispiel durch Formulare oder indem Notare mit bestimmten wichtigen Rechtsgeschäften betraut werden und so weiter. Auch da wird sozusagen die Peripherie des Rechtssystems dann klar aktiviert. Man merkt es in der Praxis häufig daran, dass man mit Juristen, also dass man sozusagen den Fachjuristen an Punkten braucht oder juristische Expertise in Form etwa von solchen autorisierten Formularen. Betrachten wir nun nur knapp einige Folgen dieser Definition, die Rechtsform sei diejenige eines modernen geschlossenen Kommunikationssystems, das dieser Leitdifferenz Recht-Unrecht folgt. Erstens ist diese Leitdifferenz natürlich eine normenlogische Differenz. Das heißt, das war der Punkt, Luhmann nimmt das Rechtssystem beim Wort, er nimmt es ernst. Wenn er sagt Recht-Unrecht, ist da tatsächlich die faktische Differenz, die das Handeln organisiert. Das heißt, dass das Rechtssystem alle Seinsfragen tatsächlich ausklammert. Oder genauer, dass das Rechtssystem Formen entwickelt hat, Seinsfragen zu externalisieren. Etwa vor Gericht. Alle Fragen nach Tatsachen lässt das Rechtssystem durch Gutachter klären. Und nach erfolgreicher Abtrennung der Seinsfragen, so könnte man das ausdrücken, wendet es dann die Normen an. Ähnliches gilt für rechtliche Gewichtungen von Wertungen oder Moral. Auch diese werden externalisiert mit den Mitteln des Rechts und vor dem Hintergrund der sozusagen sukzessive etablierten Form, über die das System verfügt. Das Recht kann, schreibt Luhmann, normative Vorgaben zwar aus der Moral oder anderen gesellschaftlichen Quellen übernehmen, aber dies muss durch explizite Transformation geschehen. Das heißt im Klartext, dass Recht nur dann auf Moral achtet, wenn und sofern es sich das selbst vorschreibt. Also es gibt durchaus Punkte, an denen moralische Gesichtspunkte im Recht vorkommen, etwa wenn Urteile sich auf Moral beziehen durch entsprechende Generalklauseln. Es gibt zum Beispiel bekannt die Sitte, die Sittenwidrigkeit und dergleichen. Es gibt auch unbestimmte Rechtsbegriffe, die sich direkt auf das berufen, was alltäglich üblich ist. Oder es gibt auch in Gesetzen gar nicht so selten Formeln, die ausdrücklich den Stand der Technik oder den Stand der Forschung, also auch etwas im Grunde ganz Außerrechtliches nennen und daran rechtliche Folgen knüpfen. Das Entscheidende ist aber, dass jedes Mal Eigenoperationen des Rechtssystems die Voraussetzung dafür sind, dass so etwas wie Moral oder andere lebensweltliche Sachverhalte hier innerrechtlich relevant werden. Also nur dann, wenn im Recht explizit die Moral sozusagen hineingebeten und hineinzitiert wird, kann sie im Recht auch vorkommen, wenn nicht, dann nicht. Geht es darum, jene moderne Schließung des Systems Rechts zu bewerten, so nimmt Luhmann einen erkennbar anderen Standpunkt an als beispielsweise Habermas. Sie erinnern sich an Habermas' Krisenbefund. Die Systeme entkoppeln sich von der Lebenswelt und die Lebenswelt wird zerstört. Nach Luhmann bedeutet die Schließung der modernen Systeme und auch die Schließung des Rechts weniger ihre Loslösung von der Gesellschaft oder von irgendeiner Lebenswelt oder so, als vielmehr eine neue Form der Verbindbarkeit. Aus der Geschlossenheit moderner Teilsysteme folgt nämlich nicht etwa deren Isolation, sondern deren zunehmende Kalkulierbarkeit, könnte man sagen, und damit deren zunehmende Verlässlichkeit im Hinblick auf die Belange anderer Teilsysteme. Stabil geschlossene Systeme sind zu einer Art Verzahnung mit ihnen zwar fremden, aber ähnlich stabil geschlossenen Nachbarsystemen in der Lage. Das ist ein für die Beschaffenheit der modernen Gesellschaft relativ wichtiges Phänomen, das Luhmann die Möglichkeit der strukturellen Kopplung zwischen Systemen nennt. Weil die Systeme geschlossen sind, ganz verlässlich und berechenbar operieren, können sie sich miteinander koppeln. Also paradoxerweise sorgt die Schließung für Verbindbarkeit. Für das Recht zeigt sich dieses Phänomen der strukturellen Kopplung gleich gegenüber zwei weiteren Systemen, die sich mit ihm parallelgehend tatsächlich entwickeln. Das weiß Luhmann an vielen Stellen, oder es interessiert ihn sehr, untersucht er an vielen Stellen, wie da Parallelevolutionen stattfinden. Zwei weitere Systeme, die sich im 18. und 19. Jahrhundert ebenfalls schließen und sich dabei eben systematisch sowohl miteinander verkoppeln als auch mit dem Recht, das ist so, dass eine Art Dreierkonstellation von sich koevoluierenden, sich schließenden Systemen entsteht. Diese Systeme sind das Teilsystem Wirtschaft und das Teilsystem Politik. Beide, die Wirtschaft und die Politik, sind aus dem Rest der Gesellschaft sich herauslösende Systeme und beide mit dem Recht verkoppelt und in diesem Herauslösungsprozess auch verzahnt. Diese Befunde haben auch wiederum verschiedenste nicht-systemtheoretische Autoren beobachtet. Und sie ändern sich auch hier. Wir haben in unserer Vorlesung auch einiges gestreift, was man so deuten könnte. Etwa, wenn Sie sich erinnern, an die Staatsräson. Als eine neue Form der Kollaboration von staatlicher, vernünftiger Politik und staatlichem Vernunftrecht. Also der Staat, eine politische Einheit, verkoppelte sich hier sehr eng mit dem Vernunftrecht, dessen Vernunft wiederum auch sehr stark politisches Gesicht oder politische Färbung erhielt. Oder denken Sie an die gute Polizei. Die entstehende Wohlfahrtspolitik der Staaten des 18. Jahrhunderts, die eine neue Dimension des Wirtschaftens und zugleich eine bisher unbekannte Form der Verrechtlichung, nämlich Sozialverwaltung und Kontrolle des alltäglichen Lebens der Untertanen mit sich brachte, eine Art Alltagsverrechtlichung, die gleichzeitig aber auch mit dem politischen Raum verknüpft war. Also bei der Polizei hätten wir wirklich sozusagen alle drei Systeme in einer sehr engen Konstellation zueinander. Und der moderne Sozialstaat ist ganz erkennbar auf diese drei Komponenten und ihr verzahntes Interagieren zugeschnitten. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem historischen Blickwinkel. Tatsächlich bietet Luhmanns Theorie des Rechts als soziales System nämlich nicht nur eine Theorie der Rechtsform mit der besagten These, Normen sind eine Form von Erwartungsbildung und das soziale System Recht macht einen besonderen Typ von Erwarten mit dieser Kodierung und so weiter zu einem regelrechten, geschlossenen Ordnungszusammenhang, sondern Luhmann bietet auch, und das ist jetzt für unsere Vorlesung interessant, eine Theorie der Positivierung beziehungsweise eine Theorie jener eigentümlichen Positivität des modernen Rechts an. Im Kern haben wir eigentlich die Bausteine jetzt schon beisammen, mit denen Luhmann eine Erklärung anbietet für dasjenige, was wir auf der Ebene der Ideengeschichte auf verschiedenen Ebenen als jene eigentümliche Durchsichtigkeit des modernen Rechts uns schon angesehen hatten. Luhmann deutet diese Art von Positivität mit diesem eigentümlichen Phänomenverlust verbunden als Selbstbezüglichkeit. Das Faktum der zirkulären Gründung in sich selbst kann uns erklären, dass das positive Recht diesen eigentümlichen, ungreifbaren Charakter angenommen hat. Bezieht sich das Rechtssystem nur mehr auf Recht oder aber Unrecht, dann referiert es nur mehr auf sich selbst. Und dieses sich selbst ist etwas, was sozusagen nur noch als Vollzug zu haben ist und in dem Sinne nicht mehr kategorial oder gar empirisch gefasst werden kann. Wir hatten das auf der Ebene der Rechtstheorien gesehen, von Kant bis Kelsen, vom Rechtsetzungspathos der Revolutionen bis zu Habermas' Rationalität des Verfahrens, wirkt das Recht ja zunehmend gleichsam tautologisch. Recht bezieht sich auf Recht, Recht erklärt sich durch Recht. Rechtsform wird durch Rechtsform erklärt. Vor diesem Hintergrund verliert sich sozusagen der Anhaltspunkt und die Trennung zwischen empirischem Sein und reinem Sollen nimmt sich im Laufe der Zeit als eine immer unüberwindlichere und zugleich auch immer unerklärlichere Trennung aus. Nach Luhmann haben wir mit dieser Positivierung des Rechts oder mit dieser Gestalt des positiven Rechts nicht eine ontologische oder eine sonst wie metaphysische Notwendigkeit vor uns, sondern die Positivität ist im Grunde ein Resultat oder vielleicht auch sogar eine Leistung jenes Rechtssystems in seiner modernen Gestalt selbst. Die Positivität des Rechts wird durch das System selbst, eben dank der Kopplung mit anderen Systemen auch sehr erfolgreich, installiert. Dies gelingt, sofern der juristische Diskurs sich gleichsam durch Technisierung der Sein-Sollens-Grenze ungreifbar machen kann, indem er sich immer weiter nur auf die Sollensseite der Sein-Sollen-Unterscheidung bezieht, sodass es dem Recht selbst vollständig genügt, zu wissen, was dazugehört, praktisch verfahren zu können, und zwar ohne das andere seiner selbst noch thematisieren zu müssen. Man könnte also sagen, die Positivität des Rechts ist die vom Recht selbst installierte Möglichkeit einer rein operativen, mehr oder weniger unreflektierten Inanspruchnahme jener beiden Codewerte Recht-Unrecht und nichts von nichts Drittem. Diesen Punkt hebt Luhmann hervor und er ist in der Tat für das moderne Recht charakteristisch aus seiner Sicht. Das Recht muss sich nicht mehr denken können, um als Recht zu funktionieren. Es muss nur eine Handhabe haben, sich selbst vom Bereich seiner Nichtzuständigkeit zu unterscheiden und abzugrenzen. Die Einheit des Rechtssystems, eine Beschreibung dieser Einheit, eine Erklärung, eine Theorie oder dergleichen, ist also für das System als operative Bezugsgröße vollständig verzichtbar. Das Recht erkennt sich allein an der Verwendung seiner eigenen Leitunterscheidung. Und, was genauso wichtig ist, von außen wird es auch allein an seinem Vollzug erkannt und nicht mehr nach seiner Einheit gefragt. Die Referenz auf Einheit, so heißt das in Luhmanns Sprache, wird ersetzt, wird repräsentiert durch die Referenz auf den Code, die Unterscheidung von Recht und Unrecht sowie die Unterstellung einer normativen Geltung derjenigen Erwartung, die zur Explikation des Codes eingesetzt werden. An die Stelle der direkten Referenz tritt eine indirekte, die aber ausreicht, um die Anschlussfähigkeit der Operationen des Systems im System zu gewährleisten. Zitat Ende. Etwas kompliziert ausgedrückt. Lassen wir es einfach mal so verklingen. Die Anschlussfähigkeit der Operationen des Systems im System sind sozusagen ohne zu denken, durch praktische, pragmatische, hatten wir mal in unserer Diskussion, Operationen möglich. Dies erklärt nun nach Luhmann, wieso so etwas wie Positivität des Rechts nicht nur möglich ist, wieso es so etwas nicht nur geben kann, sondern wieso das sogar besonders effizient ist. Dass das Recht eine positive Einheit seiner selbst nicht erkennt, nach ihr nicht fragt und sie nicht formulieren muss, lässt es sozusagen blind funktionieren. Und so kann es unter den Bedingungen der modernen, funktional ausdifferenzierten Gesellschaft für das Funktionieren des Systems selbst zunehmend unproblematischer werden, in welchem Kontext es sich bewegt oder was sonst noch so möglich wäre, solange nur im System eben weiter prozediert werden kann durch die vorgesehenen Zuschreibungen. Verzicht auf Beschreibung, Verzicht auf Einheitserwartung und Verzicht auf Selbstdefinition. Das könnte man vielleicht so als zusammenfassende Stichworte zu dem Wunder anbieten, dass das System gerade dadurch so gut funktioniert, dass es sich selbst nicht mehr als Ganzes verstehen muss. Und umgekehrt offenbar auch von niemand anderem mehr mit störenden Fragen irritierbar ist. Jedenfalls nicht, solange diese Fragen in anderen Sprachen vorgetragen werden, als das System sie selbst benutzt. Was besagt diese Diagnose nun aber für die Gesellschaft? Was sagt man vom Standpunkt einer allgemeinen Theoriebildung zu diesem gleichsam einheitslosen Begriff von Recht, der nach Luhmann sozusagen nicht die Erklärung ist, aber sozusagen der eigentliche Hintergrund jener Positivität des Rechts. Suchen wir einmal nach eigenen Worten. Versuchen wir möglichst weit weg von diesen Luhmannschen Begriffen zu kommen. Ist nicht Luhmanns Theorie der Positivierung des Rechts auch so etwas wie eine Geschichte der zunehmenden Wortlosigkeit der Gesellschaft gegenüber dem, was sie als Recht in Anspruch nimmt? Korrespondiert mit der Positivierung des Rechts nicht neben dieser schweigenden operativen Abschließung des Expertensystems selbst, korrespondiert mit dieser nicht auch eine Art Rückzug der Gesellschaft aus der Aufgabe, ihrerseits zumindest das Recht als Einheit zu denken? Wird nicht zunehmend nur noch Recht in der Moderne als eine pragmatisch mobile Funktionsgröße realisiert, gleichsam als eine technische Angelegenheit. Natürlich eine, die dann auch relativ perfekt vom System genau so bereitgestellt wird. Man könnte noch weiter fragen, wenn das so wäre, wie kommt es eigentlich zu diesem Reflexionsverzicht? Geschieht der freiwillig, drinnen wie draußen? Fragen sich moderne Gesellschaften gar nicht mehr nach dem, was dort passiert, wo Recht hergestellt wird, also wo beispielsweise dieser Code in Anschlag gebracht wird? Haben wir es hier möglicherweise mit einem subtilen Machtphänomen zu tun? Ist es eine Form der Herrschaft, die Rechtsform als bloße Form zu optimieren und nicht nur gleichsam begründungslos als legitim zu erklären, sondern viel wichtiger, nach dem Beginn und den Grenzen der Rechtsform überhaupt nicht mehr zu fragen? Hat es etwas mit Herrschaftssystem zu tun, dass das System allein offenbar bestimmen kann, was mit Hegel gesprochen sich als Recht der Form nach verwirklichen kann? Also wenn man die hegelsche Verwirklichungsfrage an diesem Punkt nochmal in Anschlag bringt, sieht man sehr schön, was in der modernen Diskussion nicht mehr möglich ist zu diskutieren. Denn wenn wir diese systemtheoretische Diagnose ernst nehmen, dann ist Verwirklichung kein eindeutiger Prozess mehr. Wir haben dann sozusagen die Systemwirklichkeit und wir haben eine Art von Akzeptanz auf der Gegenseite, die ja möglicherweise sogar jeweils unterschiedlich ist, je nachdem, ob die Wirtschaft eine rechtliche Vorgabe akzeptiert oder die Politik oder wie auch immer. Also, dass es eine Wirklichkeit ist, in der Rechtsform als Rechtsform erkennbar ist, praktiziert wird, befragt werden und beschrieben werden kann, steht in Frage. Das historisch Neue und Riskante von Positivität des Rechts ist die Legalisierung von Rechtsänderung. Sie erinnern sich, diese These hatten wir uns schon verschiedentlich gemerkt und die Formulierung stammte von Luhmann. Und tatsächlich könnte man sagen, was aus Luhmanns Sicht jedenfalls eindeutig ein Effekt und eine Begleiterscheinung dieser Positivierung ist, ist die Flexibilisierung aller rechtlichen Bindungen. Luhmann spricht auch von einer Temporalisierung der Normgeltung. Das Interessante ist aber, und das ist jetzt aus systemtheoretischer Perspektive vielleicht deutlicher, als wir vorher diese Definition verwendet haben, Flexibilisierung oder Legalisierung von Änderungen. Mit dieser Flexibilisierung geht keineswegs eine Schwächung der Rechtsform einher. Sie ist zwar zeitlich beweglicher oder dynamischer geworden, aber sie ist als Bindung keineswegs schwächer, sondern eher stärker geworden unter diesen positivierten Vorzeichen. Also die Form ist stärker, auch wenn die Form stärkere Flexibilität ermöglicht. Man könnte das so ausdrücken. Wir zweifeln möglicherweise durchaus eher am Recht, sofern wir uns überlegen, ob das alte Recht noch das richtige Recht ist und wir vielleicht neues Recht brauchen oder dergleichen. In dieser Hinsicht ist einiges in Bewegung geraten, aber wir zweifeln nicht an der Form, wir zweifeln nur an den Inhalten. Die Macht des Rechts hat sich also in gewisser Weise verringert. Norminhalte sind kognitiv empfindlich geworden, würde Luhmann sagen. Also man kann sie inhaltlich in Frage stellen und diskutieren. Zugleich hat sich die Macht des Rechts aber gesteigert, denn die Form der Geltung steht umso unempfindlicher da. Man kann in modernen Gesellschaften zwar trefflich über inhaltliche Richtigkeit von gesetzlichen Regeln diskutieren und wir befinden uns zunehmend in einem permanenten, also sozusagen Gesetzgebungsdiskurs, kann man sagen, in modernen Demokratien oder Rechtsänderungsdiskurs. Man kann aber nicht mehr über die Angemessenheit, die Grenzen, die Ausbreitung und die professionelle Richtigkeit der Form Recht diskutieren. Luhmanns Sicht ist, Sie merken das, eine deutlich weniger optimistische, eigentlich eine äußerst kühle Sicht auf das Recht, auf das moderne Recht, sofern er dessen abstrakte Leistungsfähigkeit zwar schildert, aber zugleich eine Diagnose stellt, die weit dramatischer ist als etwa die Habermasche einer Entkopplung der Systeme, wobei ja da das Recht als Medium durchaus gerade helfen konnte, die Systeme und die Lebenswelt in einem gewissen Kontakt zueinander zu halten. Luhmann ist da kühler, man könnte sagen, eigentlich ist Luhmann rechtskritischer potenziell oder skeptischer. Nach Luhmann hat die abstrakte Flexibilität des modernen positivierten Rechts eher etwas von einer monströsen, in keiner Weise mehr stofflich greifbaren, auch empirisch schwer zu fassenden, allein in der Zeit und in Form der Erwartungsbindung, also eigentlich im Medium der Macht über Zukunft, höchst effizient, wirksamen und gut vernetzten Maschine. Maschine ist jetzt etwas stark und eigentlich auch verkehrt, weil da schon wieder so eine stoffliche, substantialistische Assoziation drin steckt. Also vielleicht, ich denke bei diesem Stichwort Maschine beispielsweise an die gläserne Maschine in der Geschichte von Kafka, die Strafkolonie. Ich weiß nicht, ob die vielleicht jemand kennt. Da ist von einer gläsernen Maschine die Rede, die in gewisser Weise, kann man sagen, das Gesetz oder das Recht symbolisiert. Und das Interessante ist, dass diese Maschine gläsern ist. Also insofern hat Kafka, der ja übrigens auch Versicherungsmathematiker und Jurist war, das Wesen des modernen Rechts in dieser Metapher vielleicht ganz gut eingefangen. Lassen Sie mich zum Schluss, wenn ich heute auch wieder bis kurz vor halb reden darf, noch zwei Punkte andeuten. Ich möchte mir zumindest kurz zeigen, dass Luhmann mit diesem Buch von 1993, Das Recht der Gesellschaft, tatsächlich aus dieser allgemeinen Perspektive heraus, die ich jetzt versucht habe zu skizzieren, auch einige klassische Themen der Rechtsphilosophie noch einmal reformuliert. Vor dem Hintergrund dieser systemtheoretischen Sprache und auch vor dem Hintergrund seiner These zum spezifischen Wesen jenes positivierten modernen Rechts. Zwei zentrale Bestimmungen schneide ich heute nur kurz an, einfach um Ihnen einen Eindruck zu geben von der Reichweite und auch von der Feinarbeit dieser Theorie, weil er tatsächlich eine ganze Menge auch dann in den rechtsphilosophischen Details interessante Ausbuchstabierungen vorgenommen hat, die wir jetzt leider nicht ausführlich diskutieren können. Beispielsweise hat er sich auseinandergesetzt mit dem klassischen, vor dem Hintergrund der Sein-Sollen-Entscheidung eigentlich ja zunehmend offenen Problem der Rechtsgeltung. Wie kriegt denn das positive Recht eigentlich Geltung? Also wie kommt es, wenn wir die positivierte Norm vor Augen haben, denn überhaupt zu Geltung von Normen? Diese Frage hat mir auch unterschiedliche Male berührt, in unterschiedlichen Kontext. Die Antwort des christlichen Naturrechts war klar. Eine Norm gilt, weil sie so ist und so sein muss, wie sie ist. Die Vorschriften des Rechts sind schlicht Teil eines alternativlosen Kosmos. Unter vernunftrechtlichen Vorzeichen wurde die Sache schon schwieriger. Nur die vernünftige Norm kann nämlich legitime Geltung beanspruchen, weswegen Rechtsnormen nun im weitesten Sinne der Begründung bedürfen. Oder zumindest die politische Instanz der Normsetzung sich selbst der Form nach als rationale Instanz erklären können muss. Auch das hatten wir gesehen, diese verschiedenen vernunftrechtlichen Figuren. Im positivierten Recht schrumpft dieser Begründungsapparat, der nötig ist, sozusagen immer weiter ein. Bei Kelsen hatten wir so eine Art Minimalform. Allein die Grundnorm ist letztlich die Basis der Geltung aller anderen Rechtsnormen. Und diese Grundnorm war bei Kelsen schon eine mehr oder weniger angestrengt aussehende Sache, ein etwas artifizielles, logisches Konstrukt, das auch vor allem von Rechtswissenschaftlern eigentlich verwendet werden konnte. Heute wird man selbst von der Grundnorm sehr selten sprechen hören. Der einfache Verweis auf eine Berufspraxis, eine professionspragmatische Zuständigkeitserklärung reicht aus, um Geltung des Rechts als Recht zu produzieren oder zu reproduzieren. Oder aber es reicht der ebenso pragmatische Verweis auf Politik, etwa ein Demokratieprinzip, das die Funktion einer Begründung übernimmt, obwohl es ja eigentlich nicht mehr ist als eine Art pauschaler historisch-politischer Hausnummer oder Ortsangabe. Luhmann hat vor diesem Hintergrund nun eine äußerst provozierende Definition der Rechtsgeltung vorgelegt. Geltung habe nämlich längst überhaupt nichts mehr mit der Begründung zu tun, überhaupt nichts mit Begründungen zu tun, das ist seine These, sondern Geltung ist ein außerhalb des Rechts gänzlich leeres Symbol. Im Recht wiederum hat der Bezug auf Geltung eine rein operative Funktion, also keinerlei intrinsischen Wert oder semantischen Inhalt oder Verweis auf Gründe oder dergleichen, sondern Geltung ist quasi nur eine Markierung, eine binäre Markierung. Es gilt nicht. Und es heißt nicht mehr als, ist ein Rechtssatz relevant in Geltung oder kann er vernachlässigt werden, nicht in Geltung. Die Semantik der Geltung funktionierte dann, wenn es so wäre, als Form mit nur mehr zwei Seiten und sie ermöglichte es dem System ganz schematisch zu entscheiden, ob es zuständig ist, etwas als geltend behandelt oder nicht. Diese Feststellung besagt aber nichts Bestimmbares und sie ist an keinerlei diskursive Kriterien mehr gebunden. Seiner Bedeutung nach bezeichnet das Symbol der Geltung also entweder nichts, ist leer, oder es bezeichnet, wenn man sozusagen ganz lange sucht, allenfalls noch einmal auf eine ganz umwegige Weise die Einheit des Rechtssystems selbst. Das ganze System steht hinter dieser operativen Technik der Zuschreibung Geltung oder nicht. Geltung deutet damit heute letztlich noch nicht einmal mehr eine Außenreferenz an. Wie es etwa die Grundnorm noch irgendwie tat, dadurch, dass da der Staat angesprochen war, oder wie es etwa die alte Rechtsquellenmetapher im 19. Jahrhundert noch tat. Damals war es ja noch das Bild der Quelle. Ist etwas eine Quelle und insofern rechtlich relevant oder nicht? Und das wurde auch geprüft mit verschiedenen wissenschaftlichen Mitteln, rechtshistorischen Mitteln auch. Luhmanns provozierende These, das Geltungssymbol heute zirkuliert nur noch und zwar ohne jegliche Außenreferenz. Und es wird verwendet von Juristen und sozusagen überall dort, wo Recht sich ändert, verschoben. Etwas tritt in Kraft, kommt in Geltung oder etwas kommt außer Geltung, ohne dass die Form irgendeiner weiteren Legitimation daran geknüpft wäre. Die Quelle der Rechtsgeltung ist, so Luhmann, das Rechtssystem selbst. Auch wieder eine solche zirkuläre Figur. Zweiter Punkt, noch kürzer, aber vielleicht ist deutlich, dass es eigentlich vielleicht die noch provozierendere These ist. Luhmann hat auch den Begriff der Gerechtigkeit reformuliert. Leistet das Rechtssystem eigentlich Gerechtigkeit? Stellt es im Einzelfall oder gesamtgesellschaftlich so etwas wie Gerechtigkeit bereit oder stellt es zumindest so etwas wie vernünftige Zustände her? Es ist ja eigentlich die gewachsene Alltagserwartung, die man ans Recht auch heute heranträgt. Und Sie erinnern sich an die Diskussionen zum Beispiel in der Phase Rousseau, Französische Revolution, Hegel, Kant und so weiter. Also das Problem der Gerechtigkeit, in welcher Weise kann man das diesem heutigen modernen System überhaupt noch zuordnen oder zumuten? Nach Luhmann ist Gerechtigkeit nicht mehr als das Bild, das das Rechtssystem von sich selbst gerne hätte. Das war jetzt meine Ausdrucksweise etwas flapsig. Ich zitiere Luhmann: Das Recht will sich selbst, was immer die Fakten, als gerecht. Soll heißen, Gerechtigkeit ist nur mehr eine Form der Selbstbeschreibung. Ein Versuch des Rechtssystems, sich als ein Ganzes nicht zu verstehen, also es wird nicht reflektiert in aufwendiger Weise, aber sich als ein Ganzes zu präsentieren. Ein ziviler Diskurs der Rechtsgerechtigkeit findet sich allenfalls außerhalb des Rechts, abgedrängt in Moral oder Politik. Wenn im Rechtssystem hingegen über Gerechtigkeit geredet wird, so hat das, so Luhmann, die Funktion, intern Konsistenzen herzustellen und zu verbessern und zu gucken, ob sozusagen das Rechtssystem zum Beispiel stetig operiert, ob Gerichte hinreichend ähnlich entscheiden, ob die Begründungen so formuliert sind, dass Recht, wenn es sich auf Recht bezieht, sich in plausibler Weise auf Recht bezieht. Nach Luhmann hat die Gerechtigkeitsidee daher die Funktion einer, jetzt kommt wieder so ein Fremdwort, die Funktion, eine Kontingenzformel zu sein. Das System empfindet sich als gerecht, sofern es sich selbst nicht als zu kontingent in seinen Redeweisen, Beschreibungen, in seinem Verhalten wahrnehmen muss. Das heißt, sofern es gewisse Konsistenzen sicherstellen kann, also hinreichend zusammenhängend, operiert und damit nicht von außen her als völlig zufällig arbeitend erscheint, in seinen Entscheidungen insbesondere. Das ist natürlich auch wieder eine immense Provokation, diesen, was würde Habermas sagen, normativ gehaltvollen Anspruch der Gerechtigkeit als etwas sozusagen runterzubrechen, was jedenfalls im Rechtssystem ausschließlich auf die Herstellung sozusagen eines geschlossenen Bildes noch bezogen werden kann und ansonsten im Recht selbst keinerlei Anhaltspunkte mehr hat. Diese Erwartung, die wir ja in der Tat, denke ich, in der Moral, in der Politik und an anderen Stellen nach wie vor an das Rechtssystem als Ganzes, auch an unser modernes Herantragen, dass es einen Bezug auf Gerechtigkeit sucht, herstellt und sozusagen auch vertreten kann, also sprich auch diskursiv geltend machen kann. Nach Luhmann haben wir das allenfalls in Form dieser Formel. Lassen wir es dabei und kommen wir schleunigst zur Zusammenfassung. Erstens, die Rechtstheorie des Soziologen Niklas Luhmann ist nicht im traditionellen Sinne Rechtssoziologie, sondern eröffnet eine neue und eigenständige Perspektive. Sie betrachtet nicht empirisches Sein im Gegensatz zum Sollen, sondern nimmt die Eigenlogik und den normativen Charakter des Rechts ernst. Zweitens, was eine Norm ist, erklärt Luhmann durch eine radikale Veränderung des Blickwinkels. Die Norm, auch die Rechtsnorm und weitergedacht aus das System natürlich, ist nicht ein irgendwie substanzielles Etwas von dinghafter Dauer, sondern eine Form des Erwartens und damit der praktischen Zukunftsfestlegung, also eine wesentlich temporale Gestalt. Drittens, das Recht ist aus eben dieser radikalen Veränderung des Blickwinkels heraus nicht Institution und auch nicht so etwas wie eine irgendwie in Kategorien des Fortdauerns zu denkende Sollensmacht, was mehr oder weniger immer in der Tradition so mitschwang als Vorstellung, sondern es ist ein aus Kommunikationspraxis oder Kommunikationspraxen, würden Soziologen vielleicht auch sagen, bestehendes und daher stets nur prozessförmig anfallendes, auf Zukunft wirkendes und in der Moderne dabei zunehmend flexibles gesellschaftliches Teilsystem. Viertens, Systeme, soziale Systeme, müsste man sagen, sind Resultat einer Evolution. In Luhmanns Systembegriff steckt daher eine historische These oder stecken viele historische Thesen. Als System ist das Recht in seiner modernen Form das Resultat einer Schließung, die sich im 18. und 19. Jahrhundert vollzog. Diese Schließung ist nicht einfach Entkopplung von der Lebenswelt, also ein Defizit oder nur als Defizit fassbar, sondern sie erlaubt vielmehr Neues, sie erlaubt die strukturelle Kopplung an andere Systeme, etwa die Wirtschaft und die staatliche Politik, die sich parallel zur Ausdifferenzierung des Teilsystems Recht als ebenfalls autonome Systeme herausbilden. Fünftens, die Positivität des Rechtssystems heute ist das Bündel der Merkmale, an denen sich die Konsequenzen des Prozesses Ausdifferenzierung und Schließung zeigen. Das System arbeitet auf sich selbst gestützt, nach Luhmann. Es begründet sich tautologisch. Es minimalisiert auch alle in früheren Zeiten begründungsbehafteten Konzepte oder Denkfiguren, etwa die Geltung und die Gerechtigkeit, und reformuliert sie oder rekodiert sie in einer Weise, dass sie im System sozusagen diese separate, hochspezialistische, aber dann das System stark entlastende Minimalfunktion haben. Geltung fungiert im Recht heute als leeres Symbol, letztlich leeres Symbol, lautet Luhmanns These, und Gerechtigkeit fungiert als so etwas wie eine interne Kontingenzformel. Also eine Formel, mit der man versuchen kann, ein Anspruch, mit dem man versuchen kann, intern konsistentes Entscheiden zu sichern. Weitergehende Ansprüche an beide Konzepte, also an die Konzepte Geltung oder Gerechtigkeit, kennt das System aus Luhmanns Perspektive nicht mehr. Soweit für heute.